Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Guten Morgen, Jens.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast, den ich schon relativ lange kenne. Wir haben uns aber jetzt einige Jahre auch eher weniger gesehen. Ja, hallo Rainer.
Hallo Jens, hallo Axel. Freut
mich. Ja, hallo, uns freut's auch. Hallo Rainer. Ja, wer ist der Rainer? Da erzähle ich gleich was zu oder sage ich gleich was zu. Ganz kurz mal unser Thema heute. Wir haben den Rainer eingeladen, weil er ein ganz interessantes Buch geschrieben hat zum Thema Krebs, Untertitel Weckruf des Körpers. Und darüber werden wir uns ein bisschen austauschen. Wir hatten Krebs als ernstes Thema auch schon mal in einem unserer vorigen Podcasts. Lasst euch überraschen, ganz spannende Episode heute. Bevor wir aber jetzt richtig loslegen, darf ich den Rainer, dessen Vornamen wir jetzt gerade nur erwähnt haben, der Jens und ich, mal vorstellen. Rainer Johannes Clement ist Wissenschaftler und Gesundheitspraktiker mit wirklich multidisziplinären Forschungsinteressen. 2005 hat er sein Physikstudium mit dem Diplom abgeschlossen. 2008 folgte die Promotion in Astronomie. Und 2011 hat er dann seine Ausbildung zum Medizinphysiker an der Uniklinik in Würzburg begonnen. Seit 2013 arbeitet er als Medizinphysikexperte und Wissenschaftler in der Klinik für Strahlentherapie am Leopoldina Krankenhaus in Schweinfurt. Und im Jahr 2021 habilitierte sich Dr. Rainer Clement an der medizinischen Fakultät der Universität Zürich zum Privatdozenten. Also ihr seht schon, ein ganz, ganz interessanter Gast, breites Spektrum. Seine Forschungsinteressen sind der Tumorstoffwechsel und seine Beeinflussbarkeit über Ernährung. Und das ist ja genau unser Thema. Und auch andere Lebensstilfaktoren. Und da werden wir heute auch noch drauf zu sprechen kommen, ketogene, Paleo- und Karnivore-Ernährung. Da tauchen wir auch etwas tiefer drin ein, denn heute im Mainstream gibt es ja auch ganz viele kontroverse Diskussionen über die richtige bzw. die falsche Ernährungsform. Und Rainer Clement ist an über 100 wissenschaftlichen Publikationen beteiligt auf allen Gebieten: Astronomie, Ernährungswissenschaft, Strahlentherapie, angewandte Statistik und auch Wissenschaftsphilosophie. So, das soll es erstmal für den Einstieg gewesen sein. Nochmal herzlich willkommen, Rainer.
Axel, vielleicht noch einen Satz von mir.
Ja, gerne noch. Ja klar, Rainer, Jens, auch noch.
Weil ich den Rainer jetzt auch lange nicht mehr gesehen habe. Aber was ich bei Rainer immer total spannend fand, ist seine Vita, die du ja gerade seziert hast. Eben nicht dieser typisch geradlinige Weg, sondern den Leidenschaften folgend, also sehr spannend von der Astronomie in die Gesundheitswissenschaft, dann da auch nochmal habilitiert, vielleicht auch nochmal für unsere Hörer nochmal dargestellt, was eigentlich eine Habilitation bedeutet. Rainer, du kannst mich gleich ergänzen oder korrigieren, aber wir finden ja manchmal einen prof.dr und manchmal finden wir einen pd.dr. Und es gibt ja selbst Minister hier in Deutschland, die haben zwar einen prof.dr, aber die haben keine Habilitation gemacht. Und der Rainer hat sich durch die Habilitation gequält, in Anführungsstrichen, weil man muss schon relativ viel abliefern. Und das ist eben eine Doktorarbeit hoch zwei. Ich glaube, man muss 7, 8 Erstpublikationen abliefern und dann nochmal eine große Synopse daraus machen. Und es dauert eben auch Jahre, bis man da durch ist, bis man die ganzen Artikel, internationale Artikel, peer-reviewed Artikel dann auch zusammen hat und dann letztendlich habilitiert ist. Und ob man denn sich einen POF.dr davor schreiben darf, hängt eben davon ab, ob man einen Lehrstuhl hat oder nicht. Rainer ist jetzt im Krankenhaus aktiv, also praktisch an der Front, ne, da wo man täglich mit Patienten zu tun hat und eben nebenbei, das kannst du ja vielleicht gleich auch noch mal kurz ausführen, nebenbei eben sehr stark wissenschaftlich aktiv. Du hast auch mir bei einigen Publikationen geholfen, als ich promoviert habe. Und ja, schätze deine Expertise sehr, weil du natürlich auch aus diesem naturwissenschaftlichen, Physik, Mathematik, aus diesen Fächern, die Axel und ich alle gehasst haben in der Schulzeit, Und wir sind dann lieber joggen gegangen oder ich bin dann Tennis spielen gegangen, als sich mit Excel-Listen und mit Mathematikformeln zu beschäftigen. Rainer, du hast das Wort.
Also ich habe mich viel mit Mathe beschäftigt, bin aber trotzdem auch joggen gegangen. Ich hab schon immer versucht, so die Sachen auch zu kombinieren und unter einen Hut zu kriegen. Und ja, das versuche ich eigentlich immer noch, so weit wie es geht. Also ich bin ja auch noch leidenschaftlicher Sportler nebenbei. Das hat zwar jetzt auch mit Familie und Beruf und Wissenschaft schon sehr stark abgenommen im Vergleich zu meiner Studentenzeit. Aber ich mache immer noch zum Beispiel Gewichtheben, bin da auch in der Mannschaft dabei. Wir heben in der Frankenliga zum Beispiel mit. Aber wir haben auch eine erste Mannschaft, die Bundesliga hebt jetzt, zweite Bundesliga, ist letztes Jahr aufgestiegen. Und das macht einfach Spaß. Und Gewichtheben ist jetzt vom Kosten-Nutzen-Faktor für mich relativ gut, ja, weil mit drei Trainingseinheiten in der Woche kann man da schon viel erreichen. Und sonst habe ich halt früher viel Triathlon gemacht. Und das betreibe ich gerade echt so auf Sparflamme. Ich hoffe ja immer noch, dass sich mal wieder die Gelegenheit ergibt für einen Ironman, vielleicht in 2 Jahren, wo ich dann mein Training auch mal wieder hochfahren kann. Aber ja, aktuell ist es halt so. Und Hauptsache, man ist irgendwie aktiv im Rahmen seiner Möglichkeiten, sage ich immer. Das ist halt wichtig. Ne? Dass auch diese Konstanz, je älter man wird, desto wichtiger ist es einfach, konstant am Ball zu bleiben und zumindest so ein bisschen was zu machen.
Ja, auch das finde ich sehr spannend, weil das wirklich auch zwei Planeten sind. Ja, wir können uns noch an unsere Zeit an der Deutschen Sportschule erinnern, Axel. Da gab es dann die Kilometerfresser, zu denen gehörst du ja auch, ne? Die sich ab und zu mal im Kraftraum getummelt haben und die sind aber sehr schnell wieder abgehauen, weil sie dann wieder ihre nächste Ausdauereinheit hatten. Und dann gab es eben die Gewichtheber oder Kraftsportler, die waren dann permanent im Kraftraum und die musste man praktisch mit dem Rollstuhl aus dem Kraftraum rausschieben, weil die keine Energie verschwendet haben, auch nur 3 Meter zu laufen zur Kantine. Kann mich noch erinnern, dass wir uns darüber auch mal lustig gemacht haben. Aber und Rainer ist jetzt einer, der macht halt beides. Und das macht es dann natürlich wieder sehr spannend. Axel, wie sieht es eigentlich mit deiner Marathonvorbereitung aus?
Die läuft perfekt. Morgen ist wieder ein Long Run, 30 Kilometer. Ist morgen früh um 7 sind die 30 Kilometer wieder auf der Uhr.
Okay,
Ja.
was läuft da für ein Pace?
Also ich laufe 5,50. Also 5,50 Kilometer jetzt, also mal ganz, ganz locker für, also Berlin steht auf der Uhr. In 4 Wochen, 29. September. Und ja, schauen wir mal.
Ja, der Axel versucht mich auch immer zum Marathon zu überreden. Ich habe ihm gesagt, es gibt nur einen Marathon, den ich jemals laufen würde. Der findet in einer sehr, sehr interessanten Stadt statt. Und vielleicht reizt es mich nochmal. Ansonsten habe ich früher immer Laufen gehasst wie die Pest. Ja, also wenn Ball nicht dabei war, dann hat man mich kaum motivieren können. Und ja, diese Gegensätze, die sind natürlich grundsätzlich interessant. Und Rainer hat jetzt ein Buch geschrieben über Krebs und über die Möglichkeiten, die man hat, Krebs auf der einen Seite zu verhindern, über Ernährung, über Lifestyle-Faktoren, aber auf der anderen Seite eben auch, wenn man Krebs hat, kann man ja heute noch, was heißt noch, kann man heute sehr, sehr viele Dinge tun. Wir sehen das auch bei Patienten, die zum Beispiel auf uns als Ernährungsberater auch zukommen und sagen, Herr Frese, mein Onkologe hat gesagt, essen Sie, was Ihnen schmeckt. Das reicht Ihnen aber häufig nicht mehr und suchen sich dann eben zum Beispiel bei uns andere Expertisen. Und vielleicht steigen wir mal ein, Rainer, in dein Buch.
Ja.
Sehr spannend, aber auch gewisserweise konträr zu dem, was gerade so der Mainstream ist. Und wir haben ja über die Planetary Health Diet sozusagen jetzt einen großen Dampfer, der Richtung pflanzliche Ernährung fährt. Und du hast das ganze Thema jetzt mal so ein bisschen nicht durch den Kakao gezogen, aber du hast es einfach mal wissenschaftlich ja durch die Prüfung gebracht und bist zu ganz anderen Ergebnissen gekommen.
Ja. Also diese Planetary Health Diet oder insgesamt die pflanzenbasierte Ernährung ist aus meiner Sicht eben eher so ein ideologisches Konstrukt, was gerade versucht wird, in die Köpfe zu kriegen. Und aus wissenschaftlicher Sicht halte ich es schon für sehr wackelig auch wie da argumentiert wird. Also zum einen, die meisten Daten, die irgendwie zeigen, dass pflanzenbasierte Ernährung jetzt besser wäre als eine Ernährung, die auch Fleisch beinhaltet, sind epidemiologische Daten aus Studien, die eigentlich ja, für die Mülltonne sind. Also das sagt ja auch John Ioannidis, einer der meistzitierten Epidemiologen und Wissenschaftler weltweit. Der hat es ja schon immer kritisiert, dass in der Ernährungswissenschaft sozusagen mehr als 90% der Studien für die Mülltonne sind, weil es eben extrem fehleranfällig ist. Also man kann quasi aus den Daten, die man da erhebt, so ziemlich alles rausbekommen, je nachdem, wie man dann statistisch vorgeht, je nachdem, für welche Variablen man kontrolliert in seinen Regressionsanalysen. Und allein die Daten an sich sind extrem fehlerbehaftet. Meistens werden ja Leute befragt, zum Beispiel, wie haben sie sich vor einem Jahr ernährt und oder wie haben sie sich vor 5 Jahren ernährt. Und dann müssen die halt anhand von einem Fragebogen angeben, welche Kategorien von Lebensmitteln sie gegessen haben. Und dann wird halt alles, was Fleisch betrifft, da wird dann zum Beispiel die Hotdogs werden da mit in einen Topf geworfen mit dem Weiderindfleisch zum Beispiel, was ja völliger Schwachsinn ist. Oder auch Salami-Produkte, Pizza zum Beispiel, Lasagne, das wird oftmals einfach in den Topf geworfen, rotes Fleisch. Und dann kommt halt am Ende raus, dass die Leute, die mehr rotes Fleisch essen, mehr Diabetes bekommen, mehr kolorektale Karzinome, eine höhere Sterblichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben und so weiter. Und noch dazu ist es ja dann auch so, dass die Leute, die halt mehr rotes Fleisch essen oder mehr, eigentlich müsste man sagen, mehr Lebensmittel aus der roten Fleischkategorie, zu der ja auch, wie ich gerade gesagt habe, mehr Lasagne und so weiter gehört, dass die halt auch übergewichtiger sind, mehr rauchen, weniger Sport machen, aus sozial schwächeren Umfeld stammen. Und das sind nur so ein paar Variablen, für die man vielleicht, wenn man Glück hat, auch kontrolliert in der Analyse. Aber es gibt halt eine unfassbar große Zahl von anderen Variablen, für die nicht kontrolliert wird, die man auch gar nicht kennt, weil man sie auch nicht erhoben hat. Und das ist halt das große Problem. Ja, es folgt also, es findet keine Randomisierung statt. Man hat auch keine Kontrollgruppe und eine Interventionsgruppe, wo man dann sagt, man ändert nur eine Variable. Das wäre halt das sauberste Design und schaut dann mal, wie es ist über 10, 20 Jahre Nachverfolgung. Sondern ja, das ist so eine Erhebung, ein Zeitpunkt, was haben Sie vor 5 Jahren gegessen? Und dann schaut man, was ist in den 5 Jahren danach aufgetreten. Und das ist halt aus meiner Sicht ein extrem fragwürdiges Design. Ich orientiere mich eher anhand der menschlichen Evolution. Mittlerweile gibt es sehr gute Hinweise, dass wir uns über die längste Zeit unserer menschlichen Entwicklung eben extrem fleischbetont ernährt haben. Also man könnte auch sagen Hyperkarnivor, das heißt zu mehr als 70% von tierischen Produkten. Damals, das muss man immer bedenken, auch wenn man jetzt sagt, man schaut sich die Jäger und Sammler, die heute noch leben, an. Auch da sieht man ja, dass die extrem fleischbetont essen, immer wenn es möglich ist. Aber wenn man noch weiter zurückgeht in der Vergangenheit, dann findet man eben auch, dass damals halt noch extrem große Landsäugetiere gelebt haben, auf die Jagd gemacht wurde. Also riesige Elefanten oder Mammuts oder andere große Büffel und so weiter, die inzwischen halt ausgestorben sind. Aber der Mensch hat früher genau auf diese Tiere Jagd gemacht. Und das hat sich halt vom ökonomischen Aspekt hat sich das extrem rentiert, weil die Tiere hatten auch einen sehr hohen Fettanteil, der über 20% lag. Also kein Vergleich zu den heutigen Wildtieren, zum Beispiel in Afrika. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum eben der Mensch, seitdem er eben auch Ackerbau und Viehzucht betreibt, darauf geschaut hat, dass die Rinder zum Beispiel, die er züchtet, oder die Schweine auch einen hohen Fettanteil haben, weil das halt dieses tierische Fett schon immer für uns extrem wertvoll war. Und wir halt jetzt, nachdem wir die großen Landsäuger nicht mehr zur Verfügung hatten, dann halt geguckt haben, dass die Tiere, die wir domestizieren, halt auch einen hohen Fettanteil haben, damit wir weiterhin den Vorteil haben vom tierischen Fett.
Rainer, da kann ich mich erinnern, ich habe ja so einige Outdoor-Studien gemacht und bei der ersten Outdoor-Studie, da waren wir in den Pyrenäen, da war das ein bisschen organisiert insofern, weil du ja nicht jagen darfst in Europa, wenn du keinen Jagdschein hast. Aber wir hatten Ranger dabei und die Ranger haben das dann ein Stück weit organisiert, ja, dass wir also so fast steinzeitlich simulieren konnten. Und dann haben die Ranger mal ein Reh geschossen, da kann ich mich sehr gut daran erinnern, und dieses Reh hatte dann irgendwie 130 Kilo oder so. Und das Einzige, was wir dabei hatten, waren zwei sehr scharfe Messer und wir hatten Eimer dabei mit Wasser, mit frischem Wasser. Und jetzt hast du das Reh vor dir liegen und ja, überlegst dann natürlich ne, mit unserem modernen Gedankengut, ja, wie konservierst du das jetzt eigentlich? Also wie schaffst du es jetzt, irgendwie die 130 Kilo zu Nahrung zu produzieren? Was haben wir dann gemacht? Wir haben uns dann die Filetstücke rausgeschnitten, haben die ganzen Eimer voll gemacht und sind dann mit den Eimern 2 Tage durch die Gegend gelaufen, um das wenigstens 2 Tage zu retten. Und das war auch hochinteressant. Die Ranger haben dann diesen Kadaver an so eine Anhöhe gefahren und wir hatten die Möglichkeit, uns das aus ein paar hundert Metern anzuschauen. Und dann innerhalb von 5, 6, 10 Minuten, da kamen ungefähr 50, 80, 100 Geier, ja, die kreisten um diesen Kadaver und dann stürzten sie sich da drauf. Und ey, das Bild werde ich nie vergessen. Das war wie eine Nähmaschine. Ja. Weißt du, die haben da drauf rumgehackt. Unfassbar mit einer Geschwindigkeit. Und dann, als das Thema vorbei war und die Geier waren wieder weg, dann sind wir auf diesen Kadaver zu und Rainer, da war nichts mehr. Da war kein Knochenmark mehr, da war kein Organ mehr, da war kein Gehirn mehr, da war gar nichts. Also da war nur noch das Gerippe, was man so aus Westernfilmen kennt, ja, die dann irgendwo in der Wüste rumliegen. Und genau so war das auch. Ich habe damals ein Bild davon gemacht, weil ich das so faszinierend fand. Aber was wir so in diesen Studien so erlebt haben, ist, vor welchen Problemen du dann als Mensch ja stehst. Ja, du hast keine Konservierungsmittel, du weißt nicht genau, was du mit 130 Kilo anfangen sollst. Du hast brütende Hitze, das heißt, es verdirbt dann auch relativ schnell. Und dann kann man sich auch in die Lage unserer Vorfahren ein Stück weit versetzen, vor welchen Problemen haben die denn damals gestanden?
Ja, das war auch mit Sicherheit einer der Treiber für die Entwicklung unseres Gehirns, dass wir eben uns Strategien überlegen mussten, wie wir eben solche Probleme dann lösen können. Und dazu kommt dann noch die Kooperation bei der Jagd, also dieses Miteinander kommunizieren, vorausschauen, planen und so weiter. Das war mit Sicherheit ein Antreiber für unsere Gehirnentwicklung.
Ja, und sicherlich, dass wir als Gruppe dann auch erfolgreicher sind, als wenn wir so alleine uns
Ja,
durchkämpfen.
genau. Es geht immer um Kooperation. Das ist ja auch so der rote Leitfaden, den ich versucht habe, im Buch darzustellen. Das Prinzip der Kooperation, weil für mich in der Evolution die größten Sprünge, die es in der Evolution des Lebens gab, haben immer auf Kooperation beruht. Das einfachste Beispiel war die Entstehung der Mitochondrien oder die Entstehung der eukaryotischen Zellen. Das heißt Zellen mit einem Zellkern und Mitochondrien drin, die aus einer engen Kooperation aus zwei verschiedenen Bakterienarten entstanden sind. Also die Mitochondrien waren ganz früher mal Bakterien, die außerhalb von anderen Bakterien gelebt haben und dann letztlich mit denen fusioniert sind.
Und Axel, dann sind wir auch schon voll im Thema.
Da sind wir voll im Thema. Lass uns direkt mal beim Thema oder in das Thema jetzt auch noch ein Stück tiefer einsteigen. Du hast dich ja da sehr tief mit beschäftigt. Es gibt halt in der Vergangenheit, guck mal ein bisschen in die Historie zurück, gibt es halt gerade in den USA wollten halt zwei Präsidenten, Nixon und auch Biden, wollten den Krebs ausrotten, haben versprochen, also wir investieren unwahrscheinlich viel Geld, um Krebserkrankungen weltweit oder USA-weit auszurotten. Und man sieht aber, dass eigentlich das Gegenteil passiert ist. Krebs ist irgendwie zu so einem Multimilliardengeschäft geworden. Die Pharmaindustrie produziert ein Krebsmittel nach dem nächsten. Und die Ausgaben für die Krebsmedikamente sollen sich bis 2027 nahezu verdoppelt haben. Und ja, die Frage einfach an dich, du hast dich damit tief beschäftigt, ist eigentlich wirklich gar keiner daran interessiert, Krebs zu besiegen, Krebs auszurotten? Oder wäre das eher zynisch zu sagen, dass keiner Interesse daran hat?
Naja, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube schon, dass die Leute, die gut dran verdienen, eher kein Interesse dran haben, dass diese Krankheit halt endgültig besiegt wird. Und der Punkt, an dem es halt am meisten hakt, ist die Prävention. Und da besteht tatsächlich kein Interesse, irgendwie die Prävention zu fördern. Also es wird zwar immer viel davon geredet, dass eigentlich die meisten Krebsarten vermeidbar wären, aber es werden keine konkreten Lösungen angeboten und auch umgesetzt. Und da merkt man schon, dass es vielleicht in den obersten Kreisen, die da auch die Politik mitgestalten, das Interesse tatsächlich, die Krebsarten zu verhindern, eher gering ist. Ja? Weil halt wirklich auch gut dran verdient wird. Und letztlich, es ist ein Wirtschaftszweig, das muss man klipp und klar sagen.
Ja, Axel, wir erinnern uns an einen Podcast, wo wir die Wegovy-Spritze vorgestellt haben, ja, diese Abnehmspritze, wo ja ein ganzes Werk im Moment gebaut wird in Rheinland-Pfalz, wo dann wieder viele Arbeitsplätze entstehen. Die Politiker sind total begeistert, dass sie wieder Arbeitsplätze geschaffen haben, in Anführungsstrichen. Aber da muss man sich natürlich fragen, auf welchem ethischen Eis findet das statt und was betreiben wir da eigentlich gerade? Da sind wir natürlich interessiert, da mal genauer auch hinzuschauen.
Also es ist natürlich schon super, auch wenn man sich die Medikamente anschaut, die es inzwischen gibt, dass da tatsächlich große Fortschritte erzielt worden sind und man für viele Patienten, die jetzt vor 20 Jahren noch als untherapierbar galten oder als austherapiert, dass man da jetzt auch wieder was anbieten kann, was zumindest noch mal ein paar Lebensjahre bringt für die Patienten. Aber wie gesagt, der große Haken ist tatsächlich die Prävention. Die meisten Krebsarten wären verhinderbar. Und ich habe ja in meinem Buch auch anhand von vielen ethnografischen Studien gezeigt, dass bei Jägern und Sammlern zum Beispiel oder bei früher bei Bevölkerungsgruppen, die außerhalb der westlichen Kultur und Zivilisation gelebt haben, Krebs sozusagen fast unbekannt war oder kaum vorkam. Also der erste Fallbericht von einem Eskimo mit Krebs wurde in den 1950er Jahren publiziert. Vorher hat man sowas fast nie beobachtet. Und das ist halt ein starker Hinweis darauf, dass der Lebensstil und die Lebensstilfaktoren da eine extrem große Rolle spielen, wenn es um die Krebserkrankung geht. Und aus meiner Sicht ist eben Krebs auch eher eine metabolische Erkrankung als jetzt eine genetische Erkrankung, die letztlich, ja, eine genetische Erkrankung wäre im Prinzip so, ja, du hast halt Pech gehabt, wenn es dich erwischt. Hast du halt schlechte Gene oder du hast halt das Pech, dass deine Gene irgendwann mal Mutationen bekommen haben und dann entwickelt sich unweigerlich die Krebskrankheit daraus. Das ist aus meiner Sicht ein Ansatz, der nicht mehr haltbar ist, sondern im Gegenteil, man müsste eher umdenken und sagen, Krebs ist eigentlich eine metabolische Erkrankung und das hat viel mit den Mitochondrien zu tun und mit der Zusammenarbeit der Mitochondrien mit dem Rest der Zelle, insbesondere mit dem Zellkern. Ja, solange die Mitochondrien gesund sind, ist eigentlich die Krebsentstehung sehr gut unterdrückt. Und selbst wenn Tumorzellen entstehen in unserem Körper und die entstehen tatsächlich in jedem von uns jeden Tag, das ist einfach, das liegt in der Natur unserer Zellen, kann man sagen, dass das so passiert. Aber es gibt extrem viele Mechanismen, die dann die Tumorentstehung unterdrücken. Dazu gehört zum Beispiel unser Immunsystem. Wenn das Immunsystem gut funktioniert, haben so einzelne Krebszellen keine Chance.
Und da gab es ja vor 90 Jahren auch einen Nobelpreis dafür, dass der Unterschied zwischen einer, also der metabolische Unterschied zwischen einer Krebszelle und einer gesunden Zelle, das wurde dann aber nicht so richtig weiterverfolgt, weil die ganze wissenschaftliche Reise und diese ganzen finanziellen Unterstützungen dann in eine komplett andere Richtung gingen. Ne?
Du meinst, du sprichst auf Otto Warburg an, oder?
Genau.
Ja. Ja, wobei den Nobelpreis hat er nicht dafür bekommen, den hat er für was anderes bekommen. Aber er war tatsächlich der Entdecker, quasi, oder ich sage mal nicht der Entdecker, aber er hat es wirklich am penibelsten rausgearbeitet, den Unterschied von Tumorzellen zu normalen Zellen hinsichtlich des Zellstoffwechsels. Und das ist heute ja immer noch als Warburg-Effekt be bekannt und wird auch extrem gut untersucht mittlerweile und man versucht da jetzt auch mit Medikamenten anzusetzen bei diesem Warburg-Effekt, weil es halt wirklich eigentlich das Kennzeichen der Tumorzelle schlechthin ist. Je aggressiver die Tumorzelle, desto mehr verlässt sie sich auf den Glukosestoffwechsel. Und das ist der Warburg-Effekt. Das heißt, die vergärt Glukose zu Milchsäure. Und das tut sie auch, wenn eigentlich genug Sauerstoff da wäre, was in der normalen Zelle dazu führt, dass die Glucose letztlich in den Mitochondrien landet und dort oxidativ verstoffwechselt wird. Die Tumorzelle macht es nicht. Und es liegt halt auch daran, dass oftmals die Mitochondrien auf irgendeine Art und Weise beschädigt oder defekt sind, sodass die Tumorzelle eigentlich keine andere Wahl hat, als die Glucose im Zytoplasma zu vergären, also außerhalb der Mitochondrien. Das heißt, sie macht sich unabhängig von den Mitochondrien und vergärt diese Glucose zu Laktat. Und ja, das ist so das metabolische Markenzeichen von Krebs. Wird auch heutzutage klinisch benutzt in der sogenannten Fluordeoxyglucose-PET-Bildgebung, wo man eben Areale im Körper mit hoher Glucoseaufnahme sichtbar machen kann und so auch zum Beispiel auf Metastasensuche geht oder das benutzt, um Tumor-Staging zu machen.
Ja, da stellt sich natürlich der Zuhörer dann die Frage, okay, Glukose, Zuckerstoffwechsel, was ist denn, wenn ich jetzt Sport treibe? Axel macht halt Marathontraining. Braucht man da nicht auch ein bisschen Zucker? Ich meine, wir haben ja heute eine Gesellschaft, die sehr stark gespalten ist. Wir haben sehr viele Menschen, wie zum Beispiel Axel, die heute so neben dem Job auch noch Marathon laufen oder Triathlon machen. Also, ich sag mal, in Anflügen jetzt Leistungssport betreiben. Und auf der anderen Seite haben wir eine immer größere Gruppe, die eigentlich praktisch nichts mehr macht. Also, wo auch die Dimension an Bewegung, die wir eigentlich brauchen, Vitamin B, Vitamin Bewegung, die wir täglich brauchen, um gesund zu bleiben und um uns auch vielleicht ein bisschen Glukose leisten zu können in der Ernährung, ja, auf einem ganz anderen Planeten sich befindet. Und ja, ich glaube, der Durchschnittsbürger heute eigentlich gar nicht mehr weiß, wie viel Bewegung wäre eigentlich notwendig, um metabolisch gesund zu sein. Und da haben wir auch wieder viel aus Naturvölkern lernen können, die ja kein Begriff Sport haben, sondern die sich bewegen, entweder mit Nutztieren oder auf die Jagd gehen. Oder eben auch mal tagelang nichts machen, ja, und in der Sonne liegen, so wie wir das aus dem Urlaub kennen. Aber trotzdem, na, du hast es erwähnt, dort relativ wenig Krebserkrankungen zu finden sind, heute vielleicht ein bisschen mehr als vor 100 Jahren. Und eben wir ja dazu neigen, diese ganzen Fachgebiete einzuteilen, Ernährungswissenschaft, Sportwissenschaft. Aber der Mensch ist eben nicht nur Ernährungswissenschaft, sondern er ist eben alles gleichzeitig. Und vielleicht kannst du da noch mal so zwei, drei Sätze zu sagen. Was ist denn dann der Unterschied, wenn wir bei dem Warburg-Effekt bleiben? Jemand, der sich viel bewegt und Kohlenhydrate isst, oder jemand, der sich wenig bewegt und dann leicht verdauliche Kohlenhydrate isst?
Naja, also der Warburg-Effekt ist ja erst ein Problem, wenn wir mit einem manifesten Krebs zu tun haben. Das heißt, wenn wir jetzt einen Sportler nehmen und jemanden, einen Büroarbeiter, der keinen Sport macht, die beide keinen Krebs haben, dann sind wir sozusagen in der Präventionsphase. Und da haben wir schon da können wir quasi das Risiko, später eine Krebserkrankung zu entwickeln, können wir schon beeinflussen. Und das hat viel auch mit dem Insulin zu tun und auch mit dem Glukosestoffwechsel. Und natürlich, jemand, der viel Sport macht, kann sich eine höhere Glukoselast über den Tag verteilt erlauben, als jemand, der das nicht macht, weil eben die Muskeln werden immer bevorzugt vom Körper. Das heißt, die Muskeln wirken wie eine Glukosesenke. Wenn ich jetzt einen hohen Blutzuckerspiegel habe und ich gehe trainieren, dann saugen die Muskeln sozusagen den Blutzucker aus dem Blut ab. Und damit kann man viele der negativen Auswirkungen des hohen Blutzuckerspiegels kann man kompensieren. Wenn ich jetzt halt im Büro sitze und ich hau mir früh schon ein Müsli rein mit hohem glykämischen Index und gehe dann ins Büro und bin erstmal bis mittags sitzend tätig, ja, dann habe ich halt längere Zeit einen hohen Blutzuckerspiegel. Dann wird auch viel Insulin ausgeschüttet. Und angenommen, ich habe jetzt die Prädisposition dazu, dass sich bei mir Richtung Tumorentwicklung was tut, dann ist das eher schlecht, weil dann habe ich sozusagen viele Reize für Zellen, die sich schnell teilen wollen, geschaffen, nämlich viel Zucker im Blut und ein hoher Insulinspiegel. Das beides sind potente Wachstumsfaktoren. Und davon profitieren dann halt die Zellen, Tumorzellen, die sich eben schnell teilen wollen. Solange die Muskeln inaktiv sind, nehmen die nämlich diese Reize nicht auf. Und das ist der Unterschied, ja. Also mit Sport kann man wirklich viel, viel kompensieren. Auch bezüglich von der schlechten Ernährung kann man mit Sport immer noch echt viel kompensieren.
Würdest du sagen, dass Training, Muskelaktivität ein Schutzfaktor ist?
Ja, definitiv, definitiv. Ich kann auch aus der eigenen Erfahrung sagen, also bei uns gab es noch keinen Bodybuilder, den wir irgendwie auf dem Bestrahlungstisch hatten. Das ist ganz, ganz spannend, finde ich. Also würde mich wirklich mal, ich kenne jetzt keine expliziten Daten dazu, aber würde mich wirklich mal interessieren, wie viele Bodybuilder tatsächlich Krebserkrankungen haben. Weil eigentlich müsste man ja erwarten, dass das eher mehr sind, weil die ja auch mit Wachstumshormonen experimentieren und mit anderen anabolen Substanzen. Aber ich glaube trotzdem, dass die durch ihr Training viel kompensieren können. Man weiß halt, wenn man den Muskel intensiv trainiert, wie es jetzt beim Krafttraining der Fall ist, oder auch bei High-Intensity-Interval-Training zum Beispiel, dass der Muskel entzündungshemmende Myokine ausschüttet. Ja, also wie ein endokrines Organ wirkt. Und diese Myokine, die regulieren Entzündungen im Körper herunter. Und man muss halt bedenken, Tumorwachstum basiert immer auf einem Entzündungsgeschehen. Wenn die entzündungsfördernden Stoffe sozusagen nicht da sind, dann kann auch effektiv kein Tumorwachstum stattfinden. Und deswegen ist eben den Muskel zu reizen so ein guter Schutzfaktor. Und da kann man natürlich auch mit der Ernährung viel machen. Alles, was tendenziell entzündungshemmend ist in der Ernährung, ist dann auch tendenziell Tumorwachstum unterdrückend, also zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren. Ja, oder dass man guckt, dass das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis so im Rahmen ist und nicht ein Übermaß an entzündungsfördernden Omega-6-Fettsäuren da ist. Das ist ja auch das Problem, was wir heute haben mit dem Überkonsum an pflanzlichen Ölen, vor allem Saatenöle, ne, so Sonnenblumenöl, Distelöl, Maiskeimöl und so weiter, die halt im Übermaß konsumiert werden und eigentlich auch evolutionär gesehen völlig neu sind auf unserem Speiseplan. Und ich glaube, das ist eventuell, also manche sagen sogar, das wäre sogar noch schlimmer als der Zuckerkonsum, weil Zucker hat der Mensch wahrscheinlich auch schon immer gegessen in irgendeiner Form. Also sei es jetzt in Form also als Baby natürlich kriegt man es aus der Muttermilch, Galaktose und Glukose haben wir im Milchzucker, später dann durch Obst. Also an Zucker sind wir evolutionär gesehen schon immer irgendwie gewohnt und mit Glukose kann unser Körper ja auch hantieren. Damit kann er wirklich was anfangen. Aber dieses Übermaß an Omega-6-Fettsäuren, das ist wirklich evolutionär gesehen völlig neu.
Ja, und Zucker mögen ja nicht nur die Kinder, sondern auch dann die Erwachsenen. Deswegen haben wir auch die ganzen Tankstellen, Shops und so weiter voll mit Zucker. Die Naturvölker sind ja auch total heiß auf Zucker. Also wenn die irgendwo am Baum so eine Honigwabe oder so wittern, dann gehen die da hohe Risiken ein, um sich da diesen Flüssigzucker dann auch zu besorgen, der ja heute ubiquitär bei uns in den Supermärkten in allen Variationen und so weiter verfügbar ist. Eigentlich war es immer eine Delikatesse, ne? Eigentlich war es immer die totale Ausnahme, so eine Süßigkeit am Baum zu haben. Und ja, und das hat sich natürlich komplett gedreht.
Gehen wir noch mal ein Stück weiter. Du hast dich auch in deinem Buch auch mit Spiritualität und auch mit der mentalen Seite, auch mit der Psyche beschäftigt. Mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt gerade über Ernährung, also eher mehr über die Prävention gesprochen, was kann ich tun, was sollte ich zu mir nehmen beziehungsweise nicht zu mir nehmen, um so eine Entzündung nicht zu befördern? Jetzt ist es aber so, mich hat es erwischt oder ich bekomme halt eine Krebsdiagnose. Wie geht man eigentlich mit so einer Diagnose um? Kannst du noch mal sagen, was man da Menschen mitgeben kann, in völlige Panik? Das gibt ja von völliger Panik bis Apathie wahrscheinlich, verfallen Menschen, wenn sie so eine Diagnose bekommen.
Ja, das ist wirklich mit eigentlich das größte Problem, was ich sehe, dass schon mit der Diagnose Krebs die Leute dann in so eine Angstspirale reinkommen. Und das wird teilweise auch tatsächlich von den behandelnden Ärzten noch gefördert, indem man halt den Patienten klipp und klar sagt, sie haben jetzt statistisch gesehen noch ein Jahr zu leben oder so. Also solche Aussagen kommen tatsächlich sehr häufig vor. Und aus meiner Sicht ist das halt ja fast grob fahrlässig, jemandem sowas zu sagen. Weil zum einen, es gibt immer die statistischen Ausreißer. Das heißt, es gibt wirklich Patienten, die leben statt einem Jahr im Schnitt dann halt tatsächlich 10 Jahre und länger. Und das andere ist, man muss wirklich auf die Psyche des Patienten achten. Man soll den eher motivieren, positiv jetzt mal ranzugehen, mal sein Leben zu hinterfragen. Also Krebs hat natürlich nicht eine monokausale Ursache. Es ist immer multikausal bedingt, meistens, allermeistens. Ja. Das heißt, es sind viele verschiedene Ursachen, die zusammenwirken. Aber die psychischen Ursachen sind aus meiner Sicht ganz wichtig. Und die werden halt im heutigen schulmedizinischen System werden die komplett unter den Tisch gekehrt. Wären im Prinzip sehr wichtig. Es gibt zwar auch begrüßenswerterweise immer mehr Ansätze, psycho-onkologische Unterstützung zu geben. Aber das ist immer noch so ein bisschen stiefmütterlich wird es behandelt. Und ja, der Patient müsste quasi ermutigt werden, jetzt selbst aktiv zu werden, nämlich zusammen mit den behandelnden Ärzten sozusagen zu kooperieren auf Augenhöhe und seinen Teil dazu beizutragen, dass er wieder gesund wird. Diese Selbstheilungskraft, die steckt in jedem Körper, da bin ich überzeugt. Und es gibt ja auch, wie ich in meinem Buch so berichtet habe, diese Fälle von Spontanremission, wo quasi die Patienten selbst durch metastasierte Patienten ohne eine therapeutische Intervention ja durch eigene Selbstheilungskräfte wieder gesund geworden sind, vollständig gesund. Also das heißt, dieses Potenzial, das scheint es wirklich im Körper zu geben. Es ist halt extrem selten. Diese Fälle sind wirklich extrem selten. Das ist jetzt auch nichts, womit man den Patienten irgendwie Hoffnung machen, also womit man den Patienten ja Versprechen machen sollte, sage ich mal. Hoffnung machen ist immer gut. Ja. Aber das zeigt halt einfach beispielhaft, dass der Körper extreme Selbstheilungskräfte besitzt und die muss man so gut wie es geht aktivieren. Und da ist halt die Psyche ganz wichtig. Das weiß jeder, der sich mit Neuropsychoimmunologie beschäftigt, wie der Jens ja viel gemacht hat früher. Und ja, das heißt, positive Aspekte mitgeben, selbst aktiv werden. Und in meinem Buch habe ich so ein paar Hilfsmittel, die ich versuche, den Leuten an die Hand zu geben. Aus meiner Sicht sind da, ist zum Beispiel Dankbarkeit und Vergebung sind ganz wichtige Aspekte, die man aktiv bearbeiten sollte. Also, weil viele Leute heutzutage halt unzufrieden sind und auch diese zwischenmenschlichen Konflikte letztlich sich auswirken, dann auf somatisch auswirken, bis hin auf die Ebene der Zelle und die Mitochondriengesundheit zum Beispiel auch beeinflussen.
Und der Jens sagt immer in seinen Kunden oder auch in seinen Kursen, wenn man jetzt so eine Diagnose bekommt, dann ist ja nicht der ganze Körper von jetzt auf gleich mit Krebszellen oder mit Tumorzellen befallen, sondern man hat ja noch 99% oder 98% gesunde Zellen. Und die muss man ja auch noch gut behandeln. Also man hat ja noch, wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, man hat ja noch genügend gesunde Zellen im Körper, die auch da in der Lage sind, diese Tumorzellen in irgendeiner Art und Weise zu bekämpfen. Ist es dann vielleicht auch besser, wie du es gerade gesagt hast, eher das Milieu zu stärken, also all das zu tun, was mir gut tut? Denn wenn ich so eine Therapie habe, auch eine Strahlentherapie oder eine Chemotherapie, die belastet ja auch die guten Zellen.
Ja, richtig. Ja, auf jeden Fall. Es ist aus meiner Sicht eben wichtig, die schulmedizinischen Therapien schon zu nutzen, weil die sehr potent sind. Also die Diagnose Krebs ist tatsächlich so ein Notfall. Ja, das heißt, mir bleibt nicht mehr viel Zeit, jetzt wirklich zu handeln. Und dann muss man auch teilweise wirklich mal mit einer harten Keule ran und ein bisschen Kahlschlag in Kauf nehmen, auch bei gesunden Zellen, um eben die Tumorzelllast erstmal zu senken. Im Idealfall kann man es operieren. Ja, dann hat man schon mal den Großteil der Tumorzellen entfernt. Wenn es nicht möglich ist, dann eventuell Chemo- oder Strahlentherapie. Aber gleichzeitig muss man eben schauen, dass man die gesunden Zellen, soweit wie es geht, stärkt, dass der Rest des Körpers eben widerstandsfähig gemacht wird. Zum einen widerstandsfähig gegenüber der schulmedizinischen Therapie, aber auch zur Unterstützung eben des gesamten Körpers, damit die Selbstheilungskräfte in Gang kommen und konstant wirken können. Also das heißt, es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern ein sowohl als auch, was jetzt Alternativ- oder komplementäre Therapien betrifft und die schulmedizinischen Therapien.
Und das finde ich eine ganz wichtige Aussage, weil ich sage das häufig auch in Seminaren. Warum sind wir als Gesellschaft, als wichtiger Teil, wie soll ich mich ausdrücken, auch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen. Warum sind wir als Gesellschaft so dumm, so blöd, ich sage das jetzt mal so flapsig, ja, nicht die Dinge sinnvoll zu kombinieren? Ja, dass wir uns immer auf eine Sache fokussieren, ja. Die sich in Ernährung auskennen, die sind eben nur bei der Ernährung. Die sich in Sport auskennen, sind nur beim Sport. Und die sich in der Onkologie auskennen, sind eben nur bei der Bekämpfung des Tumors. Aber kümmern sich praktisch nicht um den, ja, was Axel gerade sagte, um die 99,98% gesunden Körperzellen, die natürlich einen Bedarf haben, ja. Das Immunsystem, was wir ernähren können, was wir unterstützen können durch Bewegung und andere Lebensstilfaktoren. Und das ist so mein großer Konflikt der letzten 40, 50 Jahre, wo ich die Themen sehen kann, dass wir eben nicht in der Lage sind, als Gesellschaft die Dinge sinnvoll zu kombinieren, dass das häufig bekämpft wird von bestimmten Seiten und nicht zugelassen wird. Und wir sehen ja heute auch einen Teil der Gesellschaft, die sich eben dem zuwendet und sagt, okay, wo sind die alternativen Verfahren, wo sind die komplementären Ansätze, was kann ich selber für mich tun, um meine Situation entsprechend zu verbessern. Und Axel, das ist natürlich auch ein Stück weit so ein Mindset-Thema, wie man an sowas herangeht. Und das war auch schon immer so mein Lebensthema, wo ich gedacht habe, als ich ganz früh direkt nach dem ersten Studium dann im Reha-Zentrum stand, da habe ich mich immer gefragt, warum die Physiotherapeuten die Patienten immer auf ihre Bandscheibe ansprechen oder immer auf ihr Kniegelenk ansprechen. Ja, natürlich ist das Kniegelenk operiert worden, die Bandscheibe wurde operiert, aber der Rest des Körpers ist doch funktionsfähig. Selbst wenn ich im Bett liege, im Krankenhaus, kann ich doch immer noch ein Theraband mit den Armen bewegen. Das heißt, ich kann auch meinen Blutzuckerspiegel dadurch beeinflussen, dass ich alle Muskeln, die noch funktionieren, trainieren lasse. Aber ich sehe im Krankenhaus niemanden, der ein Theraband bewegt. Ich gebe diesen Hinweis häufig Menschen, die ins Krankenhaus müssen, haben eine OP vor sich und sagen, nimm dir ein Theraband mit. Ja, und mach irgendwas. Denn ja, große Teile des Körpers funktionieren ja noch. Und da finde ich, sollten wir vom Ansatz des Mentalen her schon auch uns als Gesellschaft mehr in diese Richtung bewegen, eben nicht schwarz-weiß zu denken, sondern die Dinge sinnvoll zu kombinieren. Und da brauchen wir, glaube ich, viel, viel mehr Ansätze, aber auch Befürworter, auch aus der klassischen Schulmedizin. Ich mag ja diesen Begriff Schulmedizin gar nicht, weil letztendlich ist für mich eine Medizin, die hilft, ob die jetzt aus dem schulmedizinischen Sektor kommt oder ob die Ernährung dazu beitragen kann, ist mir als Leistungssportler erstmal egal. Am Ende steht das Ergebnis. Und es ist, Axel, wie im Fußball, ne? Wenn du jedes Mal 1-0 verlierst, dann hast du vielleicht gut gespielt, aber du hast trotzdem verloren. Also ist das Ergebnis am Ende natürlich wichtig und auch im Sport werden natürlich alle Steine sozusagen umgedreht, um die Performance dann zu steigern und das Ergebnis zu verbessern. Und ich denke, in diese Richtung müssen wir auch bei diesen chronischen Erkrankungen oder bei diesen tödlichen Erkrankungen zum Teil natürlich auch denken. Wie siehst du das, Rainer?
Ja, eigentlich genauso wie du. Also du hast es gut auf den Punkt gebracht. Dieses Schwarz-Weiß-Denken bringt uns tatsächlich nicht weiter. Und vor allem, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo immer mehr auch durch dieses Schwarz-Weiß-Denken separiert wird und statt zu kooperieren. Und das ist eigentlich genau der falsche Weg. Ja. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung zum Thema den Tumor bekämpfen. Also ich finde auch diesen Begriff Kampf gegen den Krebs, was ja auch damals die amerikanischen Präsidenten als Slogan hatten, War on Cancer. Ja. Es ist sinnlos. Ja. In dem Moment, wo ich einen Kampfmodus schalte, heißt es, ja, es wird definitiv einen Verlierer geben und am Ende der Verlierer bin immer ich selbst. Ja. Weil Kampf immer mit negativen Emotionen behaftet ist. Kampf heißt auch immer, ich nehme Verluste in Kauf. Das sind in dem Fall halt die gesunden Körperzellen. Und ich werde es definitiv nicht schaffen, den Tumor durch einen Kampfmodus zu besiegen, sondern ich muss halt wirklich gucken, die Gesundheit zu stärken. Das wäre die positive Seite des Ganzen. Statt den Tumor zu bekämpfen, die Gesundheit stärken. Ja? Und die Gesundheit regelt das von alleine. Das ist dieses Selbstheilungspotenzial, was wir in uns haben. Und da ist halt, wie du sagst, ja, 99% der Zellen sind ja noch gesund und die können dazu beitragen, dass letztlich der Körper auch langfristig gesehen auch wieder heilt. Ja. Dazu viele, die so ein bisschen aus der spirituellen Richtung kommen, die sehen ja auch hinter jeder Erkrankung so ein bisschen einen Sinn. Zum Teil würde ich das auch unterschreiben, ja, dass auch die Tumorkranken sozusagen ein So habe ich ja auch mein Buch genannt, Weckruf des Körpers. Ja, das ist wie so eine Alarmglocke, die mir sagt, ich sollte jetzt mein Leben mal überdenken und mal hinterfragen, wo denn die Ursache liegen könnte und was denn bisher vielleicht nicht so optimal gelaufen ist, wo ich in Zukunft besser machen kann. Und da kann man quasi auch wieder was Positives draus gewinnen, aus der Krise sozusagen eine Chance generieren. Und sein Leben neu ausrichten. Und ich glaube, das ist wirklich der zentrale Aspekt. Das unterscheidet im Übrigen auch die Patienten, die langfristig sehr lange noch leben, trotz einer schlechten Prognose, von denen, die halt ihre Prognose erfüllen und frühzeitig sterben. Das sind nämlich die im ersten Fall sind die Patienten, die halt ihr Leben neu ausrichten. In vielerlei Hinsicht.
Ja, sehr, sehr wichtiger Faktor. Ich glaube auch sehr unterschätzt. Und auch hier braucht es sicherlich mehr mentalen Einfluss in die Gesamtstrategie. Aber nochmal zurück auch zum Thema Ernährung. Ihr habt ja oder seid auch führend im Bereich der ketogenen Ernährung für Krebserkrankungen. Ihr habt da sehr früh mit angefangen, das zu installieren. Wir haben auch in den letzten Jahren immer mal wieder darüber gesprochen, wie es denn letztendlich in der Praxis auch aussieht, wie es gelebt wird, wie die Patienten da auch mitmachen können, diese Umstellung auf eine ketogene Ernährung, du hast es erwähnt. Krebszellen lieben Zucker, also macht es schon Sinn, auch darüber nachzudenken, ob man vielleicht mehr Fett in den Körper hineingibt. Aber vielleicht auch nochmal ein anderer Aspekt, und das ist das Thema Proteine. Weil du musst ja letztendlich die 100% deiner Energiesumme pro Tag musst du ja irgendwie füllen. Wenn du jetzt 30% Kohlenhydrate rausnimmst, musst du am Ende wieder auf deine eukalorische Situation kommen. Jetzt haben wir natürlich bei den Aminosäuren auch anabole Aminosäuren, essentielle Aminosäuren, nicht essentielle. Und wenn wir jetzt so an bestimmte Nahrungsmittel denken, zum Beispiel Käsesorten, die sehr leucinreich sind, ja, die also sehr viel anabole Eiweiße, Aminosäuren enthalten, die für den Bodybuilder, du hast sie erwähnt, sehr hilfreich sind, weil dann der Muskel dadurch ins Wachstum kommt. Aber was ist mit den ganzen Büroathleten? Was ist mit den Leuten, die auf dem E-Bike sitzen und dann aufs Sofa gehen und morgens mit der Bahn zur Arbeit fahren, dort 8 Stunden im Büro sitzen, also sich sehr, sehr, sehr wenig bewegen? Haben die diesen hohen Eiweißbedarf? Wie steuert ihr das in der Klinik?
Also redest du jetzt von Büroathleten, die gleichzeitig an einer Krebserkrankung leiden, oder sind wir jetzt wieder bei der Präventionsphase? Weil das muss man halt immer so ein bisschen unterscheiden.
Ja, vielleicht kannst du beide Situationen mal kurz darstellen. Also die Prävention auf der einen Seite, aber wenn wir dann eine Tumorerkrankung haben, wie siehst du dann das Thema Aminosäuren, Proteine? Und dann sind wir wieder bei der karnivoren Ernährung.
Fangen wir mal wieder bei der Prävention an. Ich glaube schon, dass wir heutzutage tendenziell sogar zu wenig Eiweiß essen. Und für mich ist auch sogar das Eiweiß aus der Milch, ist, also biologisch gesehen, ist es ein sehr hochwertiges Eiweiß. Und es ist zwar, zum Beispiel Leucin bewirkt eine Insulinausschüttung, aber es ist bei weitem nicht das gleiche, als wenn ich jetzt eine sehr kohlenhydratreiche Mahlzeit zu mir nehme. Und es wird oft Angst gemacht vor der Aktivierung zum Beispiel von mTOR. Das ist so ein intrazelluläres Signalmolekül, was letztlich die Zelle dazu stimuliert, sich zu vermehren. Da wird viel Angst gemacht, weil Leucin und andere Aminosäuren halt auch mTOR stimulieren können. Aber ein wesentlich größerer Stimulus ist tatsächlich einfache Kohlenhydrate. Und Eiweiß ist halt extrem wichtig, weil es letztlich auch in der Prävention einfach für die Funktion des Immunsystems, für eine entsprechende Muskelmasse extrem wichtig ist und für viele andere Vorgänge im Körper auch. Also ohne Eiweiß läuft einfach nichts. Und diese 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, die halt so generell noch empfohlen werden, das ist wirklich so ein absolutes Minimum, das zwar ein Leben ermöglicht, aber nicht eine optimale Gesundheit aus meiner Sicht. Sondern mittlerweile geht man eher auch wirklich auch in der wissenschaftlichen Literatur davon aus, dass der Eiweißbedarf höher liegt, so bei zwischen 1 und 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn man jetzt Sport macht, teilweise auch 2 und mehr Gramm pro Tag. Und das muss man erstmal schaffen zu decken. Das ist gar nicht so einfach. Und da können jetzt für die Leute, die Milchprodukte gut vertragen, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dass man auch wirklich ab und zu man sich mal einen guten Käse gönnt. Solange man es halt verträgt, solange man da nicht allergisch irgendwie dagegen reagiert oder jetzt eine Autoimmunerkrankung hat, was eher dagegen sprechen würde. Und da, also Milch ist zwar auch evolutionär gesehen eher ein neuartiges Lebensmittel für uns, aber das in dem Fall sehe ich es nicht unbedingt nur negativ, sondern wer es gut verträgt, kann auch davon profitieren. Jetzt in der Situation, dass man eine Krebserkrankung hat, da ist es vielleicht ein bisschen anders. Da empfehle ich tatsächlich eher Milchprodukte einzuschränken und wenn dann halt eher fermentiert zu sich zu nehmen, dass man von den probiotischen Kulturen zum Beispiel auch profitiert. Da wäre es zum Beispiel sinnvoller, auch eher dann sich auf Fleisch und Innereien zu verlassen als Eiweißquelle. Das ist zum Beispiel auch was diese Planetary Health Diet, was da definitiv zu kurz kommt, das ist nämlich die hochwertige Eiweißzufuhr. Deswegen glaube ich, kann es in der Praxis nicht gut funktionieren. Und die Leute, das zeigt dir die Erfahrung auch mit bei Veganern, ja, deswegen gibt es so viele vegane Fleischersatzprodukte. Dieses Verlangen nach Fleisch, das ist einfach in uns drin. Und das hat auch evolutionäre Gründe. Ja, der Mensch war eben die längste Zeit der Evolution ein Fleischfresser, Fleischliebhaber. Und das aus guten Gründen, weil es halt extrem viele Mikronährstoffe enthält, weil es hochwertigstes Eiweiß enthält. Und bei einem Tumorpatienten geht man mittlerweile auch davon aus, dass der Eiweißbedarf hoch ist. Also mindestens 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und wenn wir jetzt über eine ketogene Ernährung reden, dann muss man tatsächlich so ein bisschen schauen, dass man das Gleichgewicht findet, weil Eiweiß letztlich ein gewisser Teil der Aminosäuren wirkt sogar proketogen, ein gewisser Teil wirkt aber wieder antiketogen. Das heißt, es unterdrückt die Ketonkörperbildung. Leucin ist zum Beispiel Aminosäure, die aufgrund der Insulinstimulation eher ketonunterdrückend wirkt. Und da muss man so ein bisschen einen Trade-off finden zwischen ausreichend Eiweiß, um sein Immunsystem zu unterstützen und die Muskulatur, aber nicht zu viel Eiweiß, um eben die Ketonkörperproduktion nicht übermäßig zu unterbinden. Und das ist bei der ketogenen Ernährung so ein bisschen tricky. Aber aus der Praxis raus, so mit 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, kann das gut funktionieren. Man muss halt schauen, dass man wirklich ausreichend Fett zu sich nimmt, weil Fett ist ist das A und O bei der ketogenen Ernährung. Aus den Fetten werden letztlich die Ketonkörper gebildet. Und du hast jetzt noch die Carnivore-Ernährung angesprochen. Das ist ja auch nochmal, ist im Prinzip nochmal ein ganz separates Thema. Ich habe das in meinem Buch deswegen auch so ausführlich behandelt, weil das gerade so ein bisschen ein Hype ist, der gerade bei Autoimmunpatienten stark im Kommen ist, weil es tatsächlich extrem stark Autoimmunpatienten helfen kann. Also ich habe da so eine eigene Theorie, warum das so ist. Das hat damit zu tun, dass eben Pflanzen immer bestimmte Chemikalien produzieren, um nicht gegessen zu werden. Also wir kennen das aus der Paleo-Bewegung unter dem Stichwort Antinährstoffe. Das sind eben in Pflanzen bestimmte Chemikalien, die sie vor Fraßfeinden schützen sollen. Und das bewirkt, wenn man die Pflanze isst, bewirkt es bestimmte negative Effekte im Körper. Zum Beispiel binden die extrem, manche Antinährstoffe binden extrem gut an Mineralstoffe, dass die nicht mehr absorbierbar wären. Das ist auch wieder ein negativer Aspekt bei der Planetary Health Diet, dass ich halt so viele Pflanzen zu mir nehme, reduziere ich letztlich die Mikronährstoffzufuhr, die nominell zwar ganz gut ist, aber dadurch, dass ich halt viele dieser bindenden Antinährstoffe wie Phytinsäure oder Oxalsäure oder Tannine zu mir nehme, reduziere ich die Aufnahme der Mineralstoffe wieder. Und dann viele dieser Pflanzen, Antinährstoffe, die werden von unserem Körper auch detoxifiziert in der Leber. Und es hat sich im Laufe der Evolution so ein kleines Wettrennen entwickelt zwischen Pflanzen, die halt Pflanzenchemikalien produziert haben, um nicht gefressen zu werden, und den Fraßfeinden, die wiederum Entgiftungsenzyme erfunden haben, um genau diese Pflanzenchemikalien zu entgiften. Und es stellt sich raus, dass genau diese Entgiftungsenzyme, die im Laufe der Evolution so entstanden sind, die haben wir immer noch in uns und die helfen uns heutzutage auch, die ganzen Umweltgifte zu entgiften, weil die sind relativ unspezifisch. Das heißt, die sind nicht speziell auf bestimmte Pflanzenchemikalien spezifiziert, sondern sehr allgemein. Die können eine Vielzahl von Substanzen entgiften und helfen uns halt heutzutage bei den Umweltgiften. Und wenn jetzt Leute zum Beispiel mit einer Autoimmunerkrankung von vornherein schlechte Entgifter sind, zum Beispiel durch genetische Polymorphismen, dann kann es sein, dass deren Entgiftungssystem sozusagen permanent auf Anschlag läuft, allein durch die ganzen Umweltbelastungen, und sie deswegen Symptome entwickeln. Und in dem Moment, wo ich dann die pflanzlichen Chemikalien rausnehme, die ja auch immer noch zusätzlich entgiftet werden müssen, entlaste ich dieses Entgiftungssystem und die Symptome gehen zurück. Also das ist so eine Erklärungshypothese von mir, warum Carnivore-Ernährung erstmal wirklich gut funktioniert bei Leuten mit Autoimmunsymptomen. Langfristig gesehen müssen wir halt abwarten. Es gibt da wirklich kaum Daten dazu. Ich meine, wir kennen die Daten von bestimmten Naturvölkern, die sich hauptsächlich von Fleisch ernähren. Es scheint langfristig zu funktionieren. Bei den Eskimos zumindest funktioniert es ja auch. Oder bei bestimmten afrikanischen Stämmen wie den Maasai. Aber jetzt im Rahmen von der westlichen Gesellschaft, da fehlen tatsächlich Langzeitdaten. Ja. Aber jetzt die ersten Kurzzeitdaten, die es gibt, die sind sehr vielversprechend. Also die Leute berichten halt insgesamt von verbesserter Gesundheit und vor allem solche Symptome wie Autoimmunsymptome oder Allergiesymptome oder Verdauungssymptome, das geht definitiv zurück. Und ich glaube, das hängt halt wirklich damit zusammen, dass wir heutzutage durch die Umweltgifte so belastet sind, dass wir so ein bisschen intolerant geworden sind gegenüber den pflanzlichen Chemikalien.
Ja, das ist natürlich sehr stark gegen den Mainstream, gegen ja, der Dampfer der Gesellschaft, der gerade komplett in eine andere Richtung fährt. Aber du hast ja in deinem Buch auch schon dargestellt, was eine tierische Kost auch für Vorteile hat, wenn man sich die Mikronährstoffe anschaut. Du hast schon ein paar erwähnt, wie Eisen, Cholin, Kreatin, Taurin, Coenzym Q10, also wichtige Dinge, die auch für die Mitochondrien wichtig sind, die für die Energieproduktion wichtig sind. Vielleicht kannst du da nochmal so ein ganz bisschen ausführen, weil viele ja inzwischen eben auf dem anderen Dampfer sind und denken, ja, wenn ich jetzt Fleisch esse, dann hole ich mir, was weiß ich, Karzinogene in den Körper und so weiter und so fort. Also das ist ja eher emotional gesteuert als jetzt irgendwo durch wissenschaftliche Basis abgesichert. Ne?
Ja, definitiv. Also Fleisch hat halt, zum einen gibt es Mikronährstoffe, die tatsächlich nur in tierischen Produkten enthalten sind. Also zum Beispiel die langkettigen Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA, Taurin, dann Carnosin zum Beispiel, ein wichtiges Antioxidant. Und dann gibt es viele Mikronährstoffe wie jetzt Eisen, Zink, Coenzym Q10 und so weiter, die halt wesentlich besser bioverfügbar sind aus tierischen Quellen als aus pflanzlichen. Dann gibt es zum Beispiel das Vitamin A, also das reine Vitamin A kommt ja auch nur aus tierischen Quellen. Aus den pflanzlichen kriege ich ja nur die Vorstufen, zum Beispiel Beta-Carotin. Und die Umwandlung von Beta-Carotin in Vitamin A ist auch relativ ineffektiv im Körper. Also es zeigt sich, dass manche Personen da nur eine Umwandlungseffizienz von 10% oder weniger haben. Manche haben ein bisschen mehr. Bei den Omega-3-Fettsäuren ist es ähnlich. Die Umwandlung der kurzkettigen Omega-3-Fettsäure mit 18 Kohlenstoffatomen in EPA und DHA hat eine Effizienz von 5 bis 10%. Und es zeigt eigentlich auch, dass wir evolutionär gesehen schon immer eher die schon kompletten Omega-3-Fettsäuren zu uns genommen haben oder die kompletten Mikronährstoffe, ohne dass wir die umwandeln mussten erst im Körper, weil eben die Effizienz nicht so hoch ist. Ja, und von daher hat Fleisch schon viele, viele Vorteile. Und ich habe auch das Eiweiß erwähnt, ja, auch kaum ein pflanzliches Lebensmittel kommt an die biologische Wertigkeit von tierischen Eiweißen ran. Soja, Proteinisolat noch so am besten. Aber ja, was die Sojabohne betrifft, glaube ich, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, was die auch für negative Aspekte hat. Und daher, Fleisch war schon immer ein Bestandteil der menschlichen Ernährung und gehört, glaube ich, auch wirklich zu einer gesunden Ernährung dazu. Man kann sich natürlich darüber streiten, über den prozentualen Anteil, was es jetzt ausmachen sollte. Bei der Carnivore-Ernährung ist halt das eine Extrem. Wenn wir jetzt bei der Paleo-Ernährung sind, da kann man es ja sehr flexibel gestalten, je nach persönlichen Vorlieben auch. Ich glaube, die Paleo-Ernährung, so klassisch nach Lauren Cordain oder ähnliche alternative Ansätze, sind halt sehr gut für die Prävention geeignet. Ich empfehle es auch Tumorpatienten, wenn die Therapie abgeschlossen ist, dass sie dann eher so Richtung Paleoernährung gehen, weil das ist wirklich was aus meiner Sicht, was man lebenslang gut beibehalten kann, weil es eben relativ flexibel ist. Ich kann es meiner Lebenssituation gut anpassen. Als Sportler kann ich eben mehr Eiweiß dann zu mir nehmen, vielleicht mehr Fett oder auch kann mir mehr Kohlenhydrate erlauben. Wenn ich jetzt nicht so viel Sport mache, mache ich halt Paleoernährung mit Kohlenhydratreduktion verbunden. Aber während der Krebstherapie würde ich schon die ketogene Ernährung empfehlen, weil es eben in den Studien so ist, dass die ketogene Ernährung immer schulmedizinische Therapien synergistisch unterstützt. Also es ist quasi so ein Wirkungsverstärker. Das kommt daher, dass ich durch den extremen Zuckerentzug die Tumorzellen zwar nicht aushungern kann, aber ich kann sie unter Druck setzen. Und dadurch, dass ich sie unter Druck setze, werden sie empfindlicher gegenüber anderen Therapieformen.
Ja, und da sind wir wieder bei diesem Thema, ne? Die Dinge gut zu kombinieren. Es ist, wie soll ich sagen, immer durch so Modeeinflüsse oder eben durch Entwicklungen, die vielleicht auch politisch vorangetrieben werden, ne? Geht dieser Dampfer, den ich gerade erwähnt habe, immer dann so in eine Richtung. Und wenn man jetzt eine andere Argumentationskette hat wie du oder na, du hast die Paleo-Ernährung erwähnt. Ich habe ja bei dem Lauren Cordain damals studieren dürfen. Und was ich immer einen klugen Ansatz fand da eigentlich in dieser Grundidee, ja, erstmal weg von den Details, aber von der Grundidee, dass man die Dinge isst, die man auch in der Natur sammeln oder in Anführungsstrichen jagen kann. Und da haben wir natürlich heute in den Supermärkten, ich sag mal, 99% der Lebensmittel, die wir dort kaufen, haben damit mit dieser Grundidee nichts zu tun.
Gut, an der Stelle denke ich, machen wir für heute mal einen Cut. Ich glaube, wir können uns noch stundenlang mit dir unterhalten, Rainer. Es war eine unglaublich kurzweilige und sehr spannende Stunde mit dir. Vielen, vielen Dank. Sei noch mal auf dein Buch hingewiesen. Wir werden es auch in den Shownotes verlinken. Krebs, Weckruf des Körpers, super interessant zu lesen. Ganz, ganz viele Tipps, die du uns auch heute hier mitgegeben hast, sind da noch mal viel intensiver beschrieben. Wir konnten das hier halt nur streifen, aber ich denke, wir sind schon so tief gegangen, dass der ein oder andere sich das Buch zulegt und da noch mal tiefer drin einsteigt. Vielen Dank an der Stelle nochmal an dich, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank auch an dich, Jens. Und euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart bei uns. Und wie immer, bleibt uns gewogen und vor allen Dingen bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Das war Milieu oder Mikrobe, euer kritischer Gesundheitspodcast. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.